An diesem Sonntag beginnt der Ramadan, der islamische Fastenmonat. Die wichtigste Zeit im Kalender des Islam. Und in diesem Jahr ist der Beginn des Ramadan ein besonders politisches Datum. Im Krieg zwischen Israel und der Hamas versuchen Verhandler aktuell alles, damit während des Ramadan eine Feuerpause herrscht. Ahmad Milad Karimi ist Professor für islamische Philosophie und Mystik an der Universität Münster. Mit ihm habe ich über die Politisierung des Ramadan gesprochen und was er erwartet, wenn die Kämpfe in Gaza während des Fastenmonats weitergehen.
Das wird die ganze Welt emotionalisieren und genau das will die Terrororganisation.
Und es geht um alles, was diese Woche sonst noch wichtig war und was nächste Woche noch so ansteht. Sie hören die Wochenendausgabe von Auf den Punkt, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Diesen Samstag mit mir, Johannes Korsche, herzlich willkommen. Ramadan ist der heilige Monat im islamischen Kalender, der Fastenmonat. Noch letztes Jahr hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres zu Beginn des Ramadan das hier gesagt.
This is a moment of reflection and learning. A time to come together in a spirit of understanding and compassion bound by our common humanity.
Der Ramadan sei eine Zeit, in der wir im Geiste des Verständnisses und des Mitgefühls zusammenkommen, verbunden durch unsere Menschlichkeit. Am Sonntag beginnt also ein Monat der Besinnung und der inneren Einkehr. Normalerweise. Aber in diesem Jahr ist alles anders, vor allem in Gaza. Seit dem 7. Oktober 2023, dem terroristischen Überfall der Hamas auf Israel. Seitdem, also seit ziemlich genau 5 Monaten, hält die Hamas etwa 100 israelische Geiseln fest. Und im Krieg ist der Beginn des Fastenmonats plötzlich verbunden mit einem Ultimatum. Das hat zum Beispiel der israelische Minister im Kriegskabinett, Benny Gantz, so formuliert.
If by Ramadan hostages are not home, the fighting will continue everywhere to include Rafah area.
Sollten die Geiseln bis Ramadan nicht wieder zu Hause sein, werde auch das Kämpfen weitergehen. Und zwar überall, auch in der Region um Rafah. Und auch eine Feuerpause, über die schon so lange verhandelt wird, sollte eigentlich mit dem Ramadan beginnen. Aber bis zum Redaktionsschluss der Sendung am Freitagnachmittag gab es noch keinen Durchbruch. Dabei sei eine Feuerpause auch für Israel sehr, sehr wichtig, hat US-Präsident Joe Biden gesagt. Es müsse während des Ramadan eine Feuerpause geben. Denn wenn es mit den Kämpfen so weiterginge, könnte es in Israel, in Jerusalem, sehr, sehr gefährlich werden. Sehr viel Politik, Kriegsdiplomatie und Drohgebärden für einen religiösen Termin, bei dem es eigentlich ja gar nicht um Politik geht. Über die politische und religiöse Bedeutung des Ramadan habe ich mit Ahmad Milad Karimi gesprochen. Er ist Professor für Kalam, also islamische Philosophie und Mystik an der Uni Münster. Herr Karimi, Ramadan, das Fasten, ist ja eigentlich eine sehr persönliche Sache im Islam. Aber in diesem Jahr kommt mir der Ramadan auch sehr politisch aufgeladen vor. Ist er das auch in diesem Jahr besonders?
Ja, in der Tat. Also die letzten Jahre auch durch Covid-Pandemie geprägt, war der Ramadan nicht in einem Normalzustand erfahrbar. Aber in diesem Jahr ist das in der Tat global vernehmbar, dass sowohl die Musliminnen und Muslime als auch eben die anderen politischen Akteure eine ganz sensibel darauf reagieren, dass dieser Monat jetzt eintrifft.
Und warum ist das so? Also es gibt ja auch den Begriff der Ramadan-Diplomatie. Warum wird der auch politisch so genutzt?
Wir müssen verstehen, dass der Monat Ramadan, in dem die Muslimen und Muslime angehalten sind, insofern sie gesund sind und in der Lage sind, sich in einen ganz besonderen spirituellen Modus hineinzugeben, indem sie fasten, indem sie sich zurücknehmen, indem sie viel nachdenken, kritisch mit sich selbst sind, Spiritualität tanken und so weiter, dass in diesem Monat auch religiös sehr verletzbar sind, religiös sehr sensibel sind, sehr dünnhäutig sind, weil es eben um alles geht bei ihnen. Wir verzichten auf Essen und Trinken den ganzen Tag zum Beispiel. und sind ganz konzentriert auf das, was über das Essen und Trinken hinausgeht. Und zugleich, wenn sie sich zum Beispiel in einem Kriegszustand befinden, wenn sie, stell dich mal vor, eine muslimische Familie in Gaza, die nicht eben Mitglied der Terrororganisation Hamas ist, aber dennoch um ihr Leben fürchtet, hofft, dass sie wenigstens, nachdem sie sonst alles verloren haben, in diesem Monat Ruhe finden, beten können, Trost bekommen, wenn sie in diesem Monat angegriffen sind. Sie müssen nicht erst entscheiden, ob sie überhaupt fasten dürfen oder nicht. Sie müssen flüchten, sie müssen ihre Kinder schützen. Wenn sie nicht fasten, ist es natürlich religiös total legitim, aber es tut einfach weh. Etwas nicht zu tun, worauf ich mich das ganze Jahr über freue. Das ist mein Monat, das ist meine Spiritualität. Und wenn ich faste und das eben nicht halten kann und ich muss fürchten, dass ich in diesem Monat angegriffen werde, dass mein Kind vielleicht in diesem Monat wie mehr als 8000 andere Kinder einfach ermordet werden, das wird nicht nur sie, diese Familie, nicht nur alle Menschen in Gaza, sondern weltweit alle Muslime zutiefst verletzen und vor allem emotionalisieren. Und da kommen wir in das Politische hinein, nämlich dass der Monat Ramadan natürlich auch von terroristischen, von islamistischen Akteuren gut genutzt wird, um eben ihre politische Ideologie noch klarer und plastischer zeigen zu können. Stell dich mal vor, die israelische Regierung wird nicht auf die Ramadan-Befindlichkeiten der Muslime achten und ihr Krieg gegen die Hamas auch in diesem Monat drastisch fortsetzen. Das heißt, in diesem Monat werden auch dort eben zivile Bevölkerung auch leiden und sterben und ermordet werden. Genau das wollen ja die Hamas. Also das, wofür sie beten, bestimmt tagtäglich an irgendeinem Satan, an dem sie glauben, ist ja, dass Israel nicht aufhört, auch in diesem Monat anzugreifen. Weil dann sind alle Muslime, besonders weil alle mit sehr niedrigem Blutdruck und hungernden Magen und Durst darauf schauen, dass andere Muslime zu Unrecht ermordet werden. Ich rede von den Zivilbevölkerung. Das wird die ganze Welt emotionalisieren. Und genau das will die Terrororganisation.
Also, wenn ich Sie richtig verstehe, dann könnte aus dem weitergeführten Krieg während des Ramadan noch eine zusätzliche Verschärfung des Konflikts entstehen, weil eben ja islamische Staaten sich dann noch mehr für die Palästinenser in Gaza einsetzen würden, oder?
Ja, ich verstehe mich schon richtig. Ich glaube, es geht nicht nur um diese Staaten, die sich für die einsetzen. Ich glaube, sie wollen sich sowieso nicht viel da einsetzen, sondern es geht nur darum, dass viel schlimmer ist, dass das Bild, diese dichotome Bild von Israel gegen Muslime, Israel gegen die palästinensische Bevölkerung, genau das Bild, was schwarz-weiß ist, was Freund und Feind von beiden Seiten im Übrigen auch definiert, hier im Monat Ramadan noch eine zutiefst religiöse Deutung bekommt. Und im Grunde auch zu Recht. Denn dann werden Muslimen weltweit sehen, dass die israelische Regierung nicht nur keine Achtung hat vor den allgemeinen Regeln, ethischen Normen, auch einen Krieg ethisch zu führen, also keinen Respekt hat vor Zivilbevölkerung, sondern auch keinen Respekt hat vor deren Religiosität. Also mögen Sie sich einfach vorstellen, ich meine, wir leben in einer säkularen Welt und haben vielleicht keinen Sinn mehr für so etwas wie das Heilige. Aber dieser Monat, in dem wird das Heilige bei den Muslimen gefeiert. Wenn während der Weihnachtszeit, am Heiligabend, wo die Christinnen und Christen als Familie zusammensitzen und Besinnung finden wollen, dass gerade in diesen 2 Stunden sie massiv angegriffen werden. Da könnte man schon als jemand, der religiös ist, christlich ist, vielleicht eine gewisse Empfindung haben, dann wie weltweit Christen und Christen darüber nachdenken würden. Und das inszenieren sie natürlich ganz enorm. Und daher aus die Rede von Ramadan-Diplomatie zeigt auch, dass es auch das, was die Hamas und die Terroristen, Islamisten immer schon wollen, nämlich die Religion instrumentalisieren für ihren Kampf, weil man dadurch viel mehr Menschen emotional mobilisieren kann, in diesem Monat natürlich ganz akut und intensiv hier am Werk ist.
Jetzt klingt das nicht ganz so hoffnungsvoll alles. Ich hatte zuletzt allerdings einen hoffnungsvollen Gedanken und würde Sie fragen wollen, ob ich damit naiv bin. Als Israel den Musliminnen und Muslimen den Zugang zum Tempelberg zugesichert hat während des Ramadan, kann das so ein versöhnendes Zeichen sein oder ja, ist das zu hoffnungsvoll?
Ich meine, ich bin ein Verfechter der Hoffnung und je schwächer die Hoffnung, umso stärker ist sie. Insofern ist das auf jeden Fall ein positives Zeichen, dass die auch zumindest in begrenzter Weise auch den Tempelberg besuchen können und hoffen, auch während des Ramadans auch ihre Rituale und Gebete vollziehen zu können. Und zugleich hat das Parlament natürlich auch große Angst in Israel. Und da wird auch kontrovers diskutiert, weil es einfach nicht nur friedliche Menschen dort sind, die ihre Gebete vollführen, sondern die Angst ist, dass auch die Dschihadisten und die Terroristen auch mit dabei sind und auch aufrufen, diesen Monat als einen Monat des Terrors zu verstehen. Es wird auch so Demonstrationen kommen, gerade im Ramadan. Sie werden heftig sein. Das heißt, da gibt es auch große Ängste. Was aber, wo ich an Ihrer Hoffnung etwas noch ansetzen würde und auch eine eigene Hoffnung formulieren würde, dass vielleicht der Ramadan nicht nur als ein unerwünschter Gast in diesem Jahr zu erwarten ist, sondern vielleicht, wenn in der Tat die Religion immer schon in dieser Weise instrumentalisiert wird, dass dieses Mal auch zum Positiven instrumentalisiert wird. Wenn der Ramadan schaffen würde, dass wir Waffenstillstand bekämen, dass wenigstens in diesem Monat keine unschuldige Seele ermordet wird, dass auch die israelische Regierung diese Zeit nutzt, um ihre Verteidigungsstrategie zu überdenken, neue Formen der Bekämpfung von Hamas zu finden, ein klareres Ziel zu formulieren. Das wäre vielleicht auch dann der Ramadan segenreich. Denn wissen Sie, am 7. Oktober wurde das Land angegriffen terroristisch. Dafür habe ich volles Verständnis, dass dieses Land sich verteidigen will. Aber israelische Regierung unter der Führung von Netanyahu hat sich keine Zeit gegeben, diese Verteidigung optional zu bedenken. Sie artikulieren sich auch, wenn man deren Reden hört und wenn man deren Strategie hört, als wäre diese Form der Kriegsführung die einzige Form, die notwendigste Form. Und das ist einfach nicht der Fall. Insofern wäre der Monat Ramadan vielleicht auch für dieses Nachdenken eine gute, friedliche Zeit.
Sie haben die Reaktion von Israel nach dem 7. Oktober in einem Gastbeitrag der SZ so beschrieben, dass Israel in eine Terrorfalle getappt ist.
Man könnte jetzt es neu formulieren und sagen, das ist auch eine Ramadan-Falle. Und zwar doppelt. Einmal will die Hamas, also augenscheinlich wollen sie sagen, wir brauchen Waffenstillstand, damit sie sich natürlich auch wieder reorganisieren können, die Zeit auch nutzen und so weiter, auch aufzuatmen. Auf der anderen Seite versteht das genau die israelische Regierung und will ihnen genau diese Atempause nicht schenken. Aber sie wollen keine Atempause, sie wollen Ramadan. Das heißt, Ramadan als ein religiöses, spirituelles Moment wird instrumentalisiert, um das in einem bestimmten Kampf einzusetzen. Und insofern ist das natürlich, wenn Israel weitermacht, dann verletzt Israel nicht nur die Zivilbevölkerung, sondern auch deren Glauben. Wenn aber Israel nicht weitermacht, dann tut das der Hamas etwas Gutes. Das heißt, wir sind wirklich in einen ambivalenten Falle wieder hineingeraten, die jede Handlung eigentlich falsch ist. Das ist so die typische Definition einer griechischen Tragödie. Jede Handlung, die sie vollführen können, ist falsch.
Wir haben jetzt viel über die politische Seite des Ramadan gesprochen. Ich will gerne mit Ihnen noch über die religiöse, auch persönliche Seite des Ramadan sprechen. Sie haben vorhin schon die Weihnachtszeit als Vergleich herangezogen. Das ist ja etwas, was man immer wieder liest. Es wird auch der Vergleich gezogen zum jüdischen Chanukka. Ist das auch vergleichbar?
Durchaus. Ich meine, der Ramadan, das ist der Name eines Monats, des 9. Mondmonats. In diesem Monat geht es darum, dass wir als Muslimen, Muslime in gewisser Weise mit einer ganz anderen Haltung auf uns selbst schauen. Also ich bin selbst, um es biografisch zu sagen, ich freue mich auf diesen Monat und ich befürchte diesen Monat auch, weil ich weiß, dass ich in ganz besondere Grenzerfahrungen mit mir selbst komme. Ich achte auf mich ganz anders. Ich ertappe mich in meinen Gedanken, Fantasien und Begierden und meinen Gewohnheiten. Ich merke, dass ich alles nicht so vollziehen kann, wie ich es sonst tue. Ich achte auf meinen worauf ich sozusagen Lust habe. Es ist ein unglaublich selbstkritischer Monat. In dem Monat bin ich sehr mit mir selbst beschäftigt. Ich ärgere mich viel öfter in diesem Monat über mich selber als sonst. Und die Achtsamkeit, auf die Zeit zu achten, wann der Tag beginnt, wann die Sonne aufgeht, wann die Sonne untergeht, das Sitzen und auf Essen und Trinken warten. Sie können sich nicht vorstellen, wie wundervoll es ist, eine Minute, bevor ich mein Fasten breche. Ich sitze oft mit der Familie und Freunde, die man auch gerne einlädt in diesem Monat, und alle sitzen, sind ruhig, stille und warten nur auf den letzten Augenblick des Sonnenuntergangs. Und dann ist natürlich ein Bittgebet, jeder betet für sich selber, und dann trinken sie einen Schluck Wasser. Und dieser Schluck Wasser ist unglaublich süß. Und sie können diese Süße dieses gewöhnlichen Wassers, was wir gar nicht beachten, wirklich durch den ganzen Leib spüren. Und dann ein Stück Brot, etwas Süßes. Alles schmeckt ganz intensiv und besonders. Und ich merke, wie wertvoll Dinge sind, die wir sonst eigentlich gar nicht achten, weil wir denken, alles ist selbstverständlich in einer Gesellschaft, in der wir natürlich auch in Dekadenz leben. Trotz allem, alles ist in Überfülle da, alles ist zu viel, Völlerei, Nichtbeachtung dessen, was wir genau essen, woher unser Essen kommt und woher kommt dieses Wasser, das ich trinke. All das ist wirklich wundervoll, weil es in diesem Monat alles dann wieder zum Thema wird. Insofern ist es eine bereinigende Monat, es ist ein kritischer Monat, es ist ein Monat, in dem alles in Frage stellt und ich mich einer Wirklichkeit hinhalte, die größer ist als ich selbst.
Der religionshistorische Anlass ist ja, dass der Koran verkündet wurde. Wie ist denn das laut islamischer Überlieferung passiert?
Ja, das ist ein Monat des Korans. In dem Monat wird der Koran gefeiert, weil der Koran soll in diesem Monat herabgesandt worden sein, dem Propheten Mohammed, der sich gerne zurückgezogen hat und heute würden wir sagen, meditiert hat, alleine in einer Berghöhle. Und da soll ihm ein Engel, nämlich der Engel Gabriel, erschienen sein, der ihn damit konfrontiert, dass er auserwählt ist. Der Prophet will das nicht, er kann das nicht verstehen, nicht wahrhaben, will fliehen. Aber er versteht, dass egal, wo er sich auch hinwendet, er sich von diesem Antlitz des Engels nicht verstecken kann. Ihm wird der Koran sozusagen nahegebracht, nicht auf einmal, sondern 23 Jahre lang in unterschiedlichen Abständen. Und was ist eigentlich dieser Koran für ihn? Es ist kein Gesetzbuch, es ist kein Werk des Regelwerkes, sondern es ist in der Tat ein spirituelles Buch. Es ist ein Buch, in dem er sich selber lesen lernt, indem er wie eine Art Spiegelfunktion mit anderen biblisch geprägten Persönlichkeiten konfrontiert ist, mit Maria konfrontiert ist, mit dem Schmerz Mariens vor ihrer Geburt konfrontiert ist, mit Josef im Brunnen konfrontiert ist, mit Moses in diesem Kasten auf dem Meer konfrontiert ist, mit Abraham im Feuer konfrontiert ist. Und in allen diesen Figuren ist er selbst gegenwärtig. Insofern ist der Koran natürlich auch unglaublich verbunden mit der Bibel, mit der jüdischen und christlichen Positionen. Und das ist das, weswegen auch im Monat Ramadan der Koran auch gerne zu Gänze gelesen wird. An jedem Tag wird ein bestimmter Abschnitt gelesen. Es ist ein Monat des Betens, es ist ein Monat der Hoffnung, des Wunsches und des Friedens. Und ich finde, insbesondere in diesem Jahr wäre es besonders wichtig, dass wir Muslimen, Muslimen auch unsere Gemeinsamkeit mit dem Judentum hervorheben. Wir haben eine unglaublich tiefe Verbundenheit in theologisch-religiöser Hinsicht.
Zum Beispiel?
Die Exegese der Heiligen Schriften sind sehr nahe den Methoden. Der Glaube an den einen transzendenten Gott verbindet Musliminnen und Muslime mit dem Judentum viel stärker als mit den christlichen Modellen der Trinität und Christologie. Denken Sie auch an ganz einfache Dinge wie nicht verzehrende Schweinefleisch oder Beschneidungsrituale. Überhaupt eine ganz eigene rituelle Zuwendung an Gott, unablässig an Gott denken, an Kippa zu tragen, ist etwas unglaublich tief Berührendes für mich als Muslim. Und ich glaube, wenn wir merken, dass wir religiös so tief miteinander geschwisterlich verbunden sind, dann sind zumindest die lauten, verführerischen Hasspredigern, die uns voneinander trennen, nicht mehr so wirksam.
Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Was wünschen Sie sich für den Ramadan? Für Sie persönlich, was wünschen Sie sich?
Ich wünsche mir weniger Wut, mehr Geduld mit meiner Ungeduld. Ich wünsche mir, dass ich in diesem Monat auch bestehen kann, dass ich nicht mit Bitterkeit durch diesen Monat und durch das Jahr laufe, sondern dass ich auch dort, wo überall Hoffnungslosigkeit so stark ist, wo wir nur von düsteren Zeiten reden, dass ich hier selbst eine Brücke sein kann für meine Mitmenschen.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank.
Ich will Ihnen noch zwei sehr interessante Sachen mit Ahmad Milad Karimi empfehlen. Erstens den Gastbeitrag von ihm, über den ich auch kurz mit ihm gesprochen habe, über die Terrorfalle, in die Israel nach dem 7. Oktober getappt ist. Und zweitens eine Folge von In aller Ruhe mit Caroline Ehmke im Gespräch mit Karimi. Links in den Shownotes. In der Sendung von Auf den Punkt am Dienstag zu den Bahnstreiks habe ich ein neues Wort gelernt, Wellenstreiks. Und ehrlich gesagt, das hätte ich auch nicht mehr gedacht, dass im Tarifstreit zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft der Lokomotivführer, GDL, noch was Neues passiert. So lange streiken die ja schon. Und da hat sich ein Hörer gefragt, warum geht da nichts voran? Warum hält GDL-Chef Klaus Wieselski so sehr an seiner Maximalforderung einer 35-Stunden-Woche fest? Und die Frage habe ich an Alexander Hagelücken aus der Wirtschaftsredaktion weitergeleitet.
Also ich glaube, der erste Grund ist, dass er einfach gerne Maximalforderungen aufstellt und auch durchzusetzen versucht. Und die Frage ist, was er sonst noch für Motive dabei hat. Es ist natürlich so, dass es noch andere Abschlüsse gibt, wo er schon eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich durchgesetzt hat mit kleineren regionalen Zugfirmen. Und da ist allerdings so, dass die diesen Abschluss unter den Vorbehalt gestellt haben, dass auch die Deutsche Bahn, der Marktführer, das selber einführt. Und in dem Moment, wo er jetzt beispielsweise bei 36 Stunden abschließen würde, dann müsste man diese Abschlüsse auch wieder korrigieren. Und dann wären die auch bei 36 Stunden. Das würde nicht ganz so toll aussehen, wie er das sich vorstellt. Nur ist natürlich die Frage, wie lange darf Herr Wieselski die Zugreisenden in Deutschland in Haftung nehmen für seine Maximalforderung? Ich glaube, nicht mehr lang.
Und wenn Sie auch eine Nachfrage zu einem aktuellen Thema an uns haben, dann schreiben Sie uns jederzeit gerne an podcast@sz.de oder auf Spotify. Und jetzt schauen wir auf alles, was letzte Woche sonst noch wichtig war. In einem normalen Wahljahr in den USA ist der Super Tuesday ja der entscheidende Tag in den Vorwahlen. Diesmal war aber vorher schon relativ klar, dass Donald Trump bei den Republikanern deutlich gewinnen wird. Seine einzige verbliebene Konkurrentin Nikki Haley hat dann am Mittwoch auch aufgegeben, aber nicht ohne Donald Trump noch einen mitzugeben.
At its best, politics is about bringing people into your cause, not turning them away. And our conservative cause badly needs more people.
Haley hatte am Super Tuesday nur im Bundesstaat Vermont die Mehrheit geholt. In den anderen 15 Bundesstaaten, in denen an diesem Tag gewählt worden war, hatte sich Donald Trump durchgesetzt. Ähnliches Bild auch bei den Demokraten. Joe Biden hat ebenfalls 15 Mal gewonnen. Es läuft also wie bei den letzten Präsidentschaftswahlen 2020 auf Trump gegen Biden hinaus. Am Dienstag hat ein Brandanschlag dazu geführt, dass bei der Tesla-Fabrik in Brandenburg die Produktion ausgesetzt werden musste. Eine linksextreme Gruppe hat sich zu dem Anschlag bekannt. Laut Polizei ist das Bekennerschreiben authentisch. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD sagt in Richtung der linksextremistischen Szene:
Ich warne auch noch mal eindringlich davor, Menschenleben zu gefährden. Das tun sie nämlich mit solchen Aktionen, wenn Arztpraxen, wenn Krankenhäuser, Altenheime keinen Strom mehr haben.
Bei Tesla stehen die Bänder immer noch still. Es ist nicht damit zu rechnen, dass die Produktion schnell wieder aufgenommen werden könnte, hat das Unternehmen mitgeteilt.
And just this morning, Sweden officially joined. Mr. Prime Minister, welcome to NATO, the strongest military alliance the world has ever seen.
Sagt US-Präsident Joe Biden am Donnerstag, nachdem Schweden offiziell der NATO beigetreten ist. Und er begrüßt Schweden da in dem, Zitat, stärksten Militärbündnis aller Zeiten. Dem ging ein monatelanges Hin und Her mit Ungarn und der Türkei voraus. Die beiden Länder hatten den Beitritt zunächst blockiert. Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine ist Schweden damit das zweite Land, das der NATO beitritt. Finnland ist nach jahrzehntelanger Neutralität 2023 dem Verteidigungsbündnis beigetreten. Damit hat die NATO jetzt 32 Mitgliedstaaten. Nachdem wir auf die letzte Woche geblickt haben, schauen wir jetzt nach vorne auf das, was kommende Woche wichtig sein wird. Das hat sich meine Kollegin Nadja Schlüter angeguckt.
Ein Thema, das nächste Woche eine wichtige Rolle spielen wird, ist die Taurus-Abhöraffäre. Russland hatte ja ein Gespräch von deutschen Bundeswehroffizieren mitgehört, als die sich über einen möglichen Einsatz von Taurus-Marschflugkörpern in der Ukraine unterhalten haben. Mittlerweile weiß man, dass das ganze Gespräch vermutlich deswegen abgehört werden konnte, weil sich ein General aus einem Hotel in Singapur über ein unsicheres Netz eingewählt hat. Der Verteidigungsausschuss will sich das jetzt am kommenden Montag mal genauer anschauen, was da passiert ist.
Und was gibt es sonst noch für Termine in der kommenden Woche?
Einen Gerichtstermin, da wird es um die AfD gehen. Die wird ja schon länger vom Verfassungsschutz beobachtet, weil sie als rechtsextremer Verdachtsfall gilt. Dagegen will sich die Partei jetzt wehren und geht in ein Berufungsverfahren. Das fängt am Dienstag an. Wie die SZ exklusiv berichtet hat, will der Verfassungsschutz diesen Prozess noch abwarten und danach dann entscheiden, ob die AfD insgesamt als gesichert extremistische Bestrebung eingestuft wird. So nennt man das bei denen.
Und international?
Da wird eine Wahl stattfinden, wenn man sie denn so nennen will. Von Freitag bis Sonntag soll nämlich in Russland gewählt werden. Nur kann man da eben eigentlich nicht von einer richtigen Wahl sprechen, denn wirkliche Konkurrenten hat Wladimir Putin nicht. Aufgerufen, an der Wahl teilzunehmen, sind etwa 100 Millionen Wahlberechtigte und dieses Jahr auch die annektierten Gebiete in der Ukraine.
Danke, Nadja. In der Nacht auf Montag ist Oscarverleihung in Hollywood. Mal schauen, wie lange ich live durchhalte und wie müde ich am Montag in die Arbeit komme. Klar, Sie können sich jetzt denken, das hat der doch schon letzte Woche gesagt. Aber selbst wenn Sie nicht so gespannt sind wie ich auf die Verleihung, den Text meines Kollegen Philipp Bovermann zur Oscar-Vorbereitung empfehle ich Ihnen so oder so. Da lernen Sie alles, was Sie zum Mitreden über die Oscars wissen müssen und sogar, was Hollywood mit dem ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß zu tun hat. Link in den Shownotes. Produziert hat diese Sendung Immanuel Pedersen. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Und am Sonntag hören Sie in diesem Feed wieder die neue Folge unseres US-Podcasts. Da geht es diesmal um den Super Tuesday und die Rede zur Lage der Nation von Joe Biden. Haben Sie ein schönes Wochenende.